ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM am Dienstag, den 25. Februar, zusammengestellt heute von Radio Dreieckland aus Freiburg. Die Themen heute: 3 Sendeminuten Günter Jauch kosten mehr als ein Jahr UKW von Coloradio Dresden. In Sachsen haben die Freien Radios weiter unter einer miserablen Situation zu leiden. Zwangspause beim NSU-Prozess. Wir befassen uns mit den politischen Weltsichten der Beate Zschäpe. Atomkraft vernichtet Demokratie. Ein neues Buch über Fukushima erzählt unter anderem von den staatlich verordneten Informationssperren. Und häusliche Gewalt im Flüchtlingsheim. Wir stellen einen neuen Newsletter für Flüchtlingsfrauen vor. Die Situation der Freien Radios ist in jedem Bundesland anders. Wirklich rosig sieht sie aber nirgends aus. In Sachsen ist sie sogar besonders erschreckend. So hat die Sächsische Landesmedienanstalt die ohnehin schon minimalen finanziellen Mittel für die Freien Radios weiter gekürzt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern erhalten die Freien Radios in Sachsen einen Zuschuss nur für die Sender- und Leitungskosten. Einen allgemeinen Zuschuss gibt es dort nicht. Bei Miete, Personal und anderen Kosten sind die Radios ganz auf sich alleine gestellt. Coloradio in Dresden, eines der 3 freien Radios in Sachsen, hatte im vergangenen Jahr Klage eingereicht, weil es sich bei der Verteilung der Gelder benachteiligt gefühlt hat. Und vergangene Woche hat das Verwaltungsgericht der Klage von Coloradio stattgegeben. Die Sächsische Landesmedienanstalt hat sich nun etwas Besonderes ausgedacht, um Coloradio gegenüber den anderen gleichzustellen. Anstatt die Fördersumme zu erhöhen, wird sie einfach auf mehr Radios verteilt. Das führt natürlich zu einer angespannten finanziellen Situation bei allen 3 freien Radios, denen jetzt Gelder fehlen. Besonders skandalös ist aber auch, dass die beiden Universitätsradios in Sachsen besser gestellt werden als die freien. Ein Trick, der aus anderen Bundesländern bekannt ist. Nicht der freie Gesellschaftsfunk wird an erster Stelle gefördert, sondern Radios unter dem Dach von Universitäten. Das Landesmediengesetz sieht freie Radios übrigens gar nicht zwingend vor. Sie sollen lediglich ermöglicht werden. Radio Korax aus Halle sprach mit Daniel Ott vom Freien Radio T im sächsischen Chemnitz.
Und nun ist so eine Ermöglichung eine Sache, wo man natürlich das weit auslegen kann oder sehr eng auslegen kann. Und die Sächsische Landesmedienanstalt hat zumindest in Bezug auf die freien Radios, die in ihren Augen auch immer nicht kommerzielle lokale Rundfunkanbieter heißen oder so ähnlich, eine sehr enge Auslegung gewählt und haben sozusagen die Förderung, die diese Radios Anfang der 90er bekommen hatten, zu einem bestimmten Zeitpunkt eingefroren, sodass da eben in den letzten Jahren bei Radio T 6.000 Euro gelandet sind und bei Radio Blau irgendwie 8.500 Euro, was aber überhaupt nichts mehr mit den eigentlichen Kosten für die technische Ausstrahlung zu tun hat. Davon eben völlig losgekoppelt gibt es eben 2 andere Projekte, die eben genauso nicht kommerziell arbeiten. Das ist einmal das Studentenradio Mephisto in Leipzig und einmal das Universitätsradio in Mittweida. Und diese werden eben irgendwie aus anderen Töpfen nach einem anderen Modell gefördert. Und das wird eben nie so richtig klar, auf welcher Basis.
Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja seit Jahren so. Jetzt wird es irgendwie noch schlimmer, dadurch, dass jetzt einfach für die freien Radios noch weniger Geld zur Verfügbarkeit gestellt wird. Gerade auf Radio T bezogen, was hat denn das da für Konsequenzen?
Die Konsequenzen sind einfach die, dass es immer schwieriger wird, einen Gesamthaushalt zu bauen, das heißt einfach erhalten zu bleiben, weil die Kosten nämlich auch noch steigen. Die Ausstrahlungskosten sind gestaffelt und tun alle 2 Jahre 2% zulegen oder so irgendwas. Und man muss sich sehen, in Chemnitz sind es ungefähr 15.000 Euro jetzt, die wir jedes Jahr aufbringen müssen an Send- und Leitungskosten. Und nun haben wir in den letzten Jahren immer 6.000 Euro davon bekommen. Jetzt fällt es ungefähr runter auf 4.000. Und einfach um mitzukriegen, wie man einfach mal 2.000 Euro zu erwirtschaften in einem nicht kommerziellen Projekt, ist enorm schwierig. Man muss sich da extrem verbiegen. Wenn man jetzt mal so gegenrechnet, naja, dann guckt doch, dass man eben meinetwegen mehr Mitglieder findet oder so. Versuchen wir die Schwellen niedrig zu machen, haben Mitgliedsbeiträge von 36 Euro im Jahr. Dann kann man sich mal vorstellen, wie viele neue Mitglieder es braucht, um irgendwie 2000 Euro im Jahr abzufangen.
Ja, ich glaube, wenn man sich halt die ganze Zeit erstmal nur konzentriert darauf, dass es überhaupt zu senden gilt, dann fällt irgendwas hinten runter. Und das ist wahrscheinlich halt das Engagement, das ist der Inhalt, der am Ende im Radio rauskommt. Und das ist eigentlich genau das Falsche, was die Medienanstalt in Sachsen dort macht, sogar im Sinne der EU falsch, denn die hat sich vor ein paar Jahren dafür ausgesprochen, dass es Community-Medien gibt, dass die gefördert werden. Das war so eine Art Empfehlung, die halt niemand befolgen muss, die in manchen Ländern aber befolgt wird. Zum Beispiel Schleswig-Holstein versucht es gerade so ein bisschen zu machen. Und da fragt man sich an der Stelle schon, wie kommt eigentlich oder womit argumentiert die Medienanstalt eigentlich doch diese Abneigung gegen nicht kommerzielle freie Medien?
Also es sind einfach nichts, was man irgendwie mag. Das ist nichts, womit man sich identifizieren kann. Und das ist nichts, was man in den eigenen Augen als erhaltens- und förderwürdig betrachtet, würde ich mal. Natürlich ist es wieder von Person zu Person unterschiedlich. Das wird natürlich auch in den Reihen einer CDU Leute geben, die das für ein demokratisches Mittel halten, sich genau über eben auch UKW-Radio auszutauschen. Also ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, oder zumindest in der Vorstellung, die man hat, geht man ja doch irgendwie darauf ein, dass man sich irgendwie gemeinsam auf dieses Projekt Europa geeinigt hat und dann eben auch versucht, Dinge gemeinsam umzusetzen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das also in Sachen Medien bis auf die Landesebene heruntergeht.
Ja, allein wenn man sich schon anschaut, dass es 30 Kilometer weiter, jetzt mal von Leipzig ausgehend, in Halle irgendwie ganz anders funktioniert. Da wird schon klar, das liegt irgendwie an den Leuten, die dafür verantwortlich sind.
Genau.
Und ich meine, klar, du hast gesagt, es ist jetzt irgendwie ziemlich resignierend zu wissen, die Leute wollen einfach nicht und drücken das auch ganz klar in ihrer Gesetzgebung aus. Die Leute werden da ja natürlich aber auch nicht ewig sitzen. Wie sieht's denn aus? Welche Anstrebungen gibt's denn, vielleicht auch eurerseits, da wieder, was weiß ich, Anträge einzureichen, Dinge zu bewegen auf der politischen Ebene, die das eben wieder ändern können?
Naja, wir müssen halt verschauen, dass wenn in Sachsen wenigstens mal dieses sächsische Privatrundfunkgesetz irgendwie angegriffen wird, dass man dann eben ganz genau schaut, wie man eben auch die nicht kommerziellen Radios dort schon eben via Gesetz stärkt. Und nun wird es jetzt demnächst so sein, dass man in Sachsen dieses Gesetz mal wieder angreifen möchte, um in dem Fall das lokale Fernsehen finanziell zu stärken, dem es in Sachsen in den letzten Jahren nicht gut ging. Und zumindest in meinen Augen ist es eigentlich ein recht klarer Schritt, wenn man sich in Sachsen dafür ausspricht, lokale Medien zu fördern, dann wird man auch, denke ich, keinen Punkt finden, um an den nicht kommerziellen lokalen Medien vorbeizukommen.
Um den NSU-Prozess war es in der vergangenen Woche etwas still geworden. Grund dafür war die Absage zweier Zeugen, welche im Oberlandesgericht in München vernommen werden sollten. Robert Andreesch vom NSU-Watch-Blog sprach mit Sophia Springer von Radio Lotte aus Weimar über die Zwangspause im NSU-Prozess.
Also bei Tino Brandt wurde angegeben, dass in seiner Familie beim Vater eine möglicherweise ansteckende Erkrankung aufgetreten sei. Mhm. Das war der Grund bei ihm. Bei den anderen Zeugen ist es so, dass eine plötzliche Anwesenheit oder Abwesenheit gewissermaßen im Ausland angegeben hat und seiner Ladung gewissermaßen nicht folgen konnte oder wollte.
Welche Auswirkungen kann diese Pause für den weiteren Verlauf des Prozesses haben? Gibt es überhaupt welche?
Also es wurde ja gesagt, dass die Ladung deswegen nicht aufgehoben ist, sondern auf einen bisher unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Natürlich bleibt das Geschehen rund um den V-Mann Tino Brandt im Dunkeln, solange er nicht aussagt. Der erste Auftritt von ihm war im November letzten Jahres vorgesehen und bis heute ist er nicht aufgetreten. Keine Ahnung, wie lange sich das jetzt noch hinziehen wird. März wird es sicher werden. Und insofern ist natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Teil des Prozesses, nämlich die Umtriebe und Berichte oder Nichtberichte von Tino Brandt im NSU-Komplex, also nach wie vor unaufgeklärt.
Diese Woche geht es unter anderem um das sogenannte Pogromli, ein abgewandeltes Monopoly-Spiel, welches wohl auch in Beate Zschäpes Wohnung gefunden wurde.
Ja, also mehrere Polizeibeamte wurden geladen, die erzählten von Hausdurchsuchungen 1998 in der Wohnung von Beate Zschäpe, aber dann auch von Ermittlungen später zum sogenannten Pogromli-Spiel. Klar ist, die abgetaucht lebenden NSUler hatten offensichtlich den Plan, mit der Herstellung eines antisemitischen Spiels, was in der Naziszene verkauft werden sollte oder auch verkauft wurde, an Geld zu kommen. Es war auf der Basis des bekannten Monopoly-Spiels eine antisemitisch-narzisstische Abwandlung, also auf einem Spielfeld mit SS-Runen, Hakenkreuzen und Adolf Hitler-Abbildungen waren die bekannten Straßen aus dem Monopoly in Städtenamen umgewandelt und die bekannten Bahnhoffelder des Monopolys waren in sogenannte KZ- und Gaswerkfelder umgewandelt. Insgesamt war das ein äußerst zynisch, sarkastisch, narzisstisches, aber vor allem antisemitisches Machwerk. Von diesem Spiel soll es nach Zeugenaussagen fast 30, vielleicht aber auch noch mehr gegeben haben. Und dieses Spiel ist deswegen in diesen Prozess eingeführt worden auf Wunsch der Nebenklage, weil es natürlich die Ideologie zeigt. Eines der wenigen Dokumente, an der man die Inhalte des nationalsozialistischen Untergrunds und vor allem die Inhalte auch von die politischen Inhalte und Weltansichten von Beate Zschäpe vorführen kann, weil mindestens ein Spiel bei ihr unter dem Sofa 1998 bereits gefunden wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung. Und sie sich also nicht als das harmlose Hausmütterchen darstellen kann, wenn bekannt wird, dass sie solche Spiele mit produziert oder besessen hat.
Weiterhin ging es noch einmal um die Tatwaffe Cesca 83, welche bei den Morden verwendet wurde. Zwei Beamte haben dazu ausgesagt, ist dabei wesentlich Neues in Erfahrung gebracht worden?
Also das ist jetzt ein Problem, dass der Zeuge in Enrico Teile nicht auftauchte, weil er natürlich auch im Prinzip hätte zur Kette der Cesca, der Tatwaffen, die irgendwann von der Schweiz bis zu einem NSU kam, hätte aussagen sollen. Es sind Polizeibeamte geladen worden, die sich mit den Personen Enrico Teile und eben auch Jürgen L. Beschäftigt haben, die auf jeden Fall kurz vor dem Verkauf der Tatwaffe an den NSU oder Weitergabe der Tatwaffe an den NSU in der Waffenkette auftauchen. Das war kompliziert, weil quasi nur festgestellt werden konnte, dass die sich definitiv kennen, dass sie Kontakt zu Ralf Vorleben hatten, der dann eben auch in der später in der Waffenkette verantwortlich war und oder verantwortlich gewesen sein soll. Und da wurde sehr, sehr viel Detailwissen zusammengetragen von Hausdurchsuchungen aus dem Bundeszentralregister, aus früheren Verfahren, die zeigen, welche multikriminelle Szene die Naziszene hier auch ist.
Was steht für die nächsten Verhandlungstage noch auf dem Programm?
Ja, die Nebenklage hat Beweisanträge gestellt, beispielsweise auf zusätzliche Akten, die Bundesanwaltschaft offensichtlich hier aus der Akte der Hauptverfahrens entnommen hat. In dem Fall der angeforderten Akten geht es um die Zeugin Mandy F. Mandy F. ist eine der wichtigsten Unterstützerinnen des NSU gewesen. Sie soll Beate Zschäpe die Identität geliehen haben und ihre Vernehmung ist für nächste Woche geplant. Das ist einer der wirklich spannenden Punkte des NSU-Prozesses, denn sie ist definitiv in die bayerische Neonazi-Szene eingebunden gewesen. Sie wird viel zu erklären haben, falls sie denn aussagt im Prozess. Es wird einen Streit geben, ob sie sich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht also quasi zurückziehen kann oder ob sie in diesem Prozess aussagen wird müssen. Mhm. Ja, das ist quasi der wichtigste Punkt der nächsten Woche.
Fukushima 360 Grad ist der Titel einer Neuerscheinung des Fotojournalisten Alexander Neureuther. Das Buch zeichnet sich durch eine besonders einfühlsame Nähe zu den Lebenswelten der porträtierten Menschen aus. Sie schildern, wie sie seit dem Beginn der Atomkatastrophe leben oder überleben. Zahlreiche Hintergrundtexte geben Einblicke in die japanische Gesellschaft, in die Netzwerke zwischen Regierung, Behörden, Medien, den Atomkonzernen und nicht zuletzt auch der japanischen Mafia Yakuza. Bei den Aufräumarbeiten um die havarierten Reaktoren nimmt die Yakuza eine Scharnierfunktion ein zwischen den Atomfirmen und den völlig verarmten Schichten der Gesellschaft. So schickt die Yakuza immer wieder Menschen in den lebensgefährlichen Einsatz direkt in den Reaktoren, unter dem Stillschweigen von Behörden und Atomfirmen. Zu alledem gibt es seit Ende 2013 eine gesetzlich verordnete Informationssperre, die die Verbreitung von Informationen, die mit unangemessenen Recherchemitteln erhoben wurden, mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft. Die Folge ist eine weitestgehende Einschüchterung jeglicher journalistischer Arbeit zum Thema Fukushima. Der Autor Alexander Neureuther war zu Gast bei Radio Zusa in Uelzen.
Ich habe versucht, mit vielen, vielen Menschen darüber zu reden, wie hat sich der Alltag, wie hat sich das Leben nach dem Reaktorunfall verändert, und habe über 88 Gespräche letztendlich geführt und mit ganz normalen Menschen, mit ganz verschiedenen Menschen darüber gesprochen, ist das Leben atomgespalten worden letztendlich und was hat sich da im Einzelnen verändert? Das ist so der Ansatz gewesen. Es hat sich sehr verändert, ob es die Bauern sind, die nicht mehr auf ihren Farmen wirtschaften können, ob es der Fischer ist, der seinen Fang nicht mehr einholen kann, ob es die Schulkinder sind, die jeder ein Messgerät um den Hals haben. Also es sind teilweise Auswirkungen, die können wir uns gar nicht vorstellen.
Wie bist du an die äußerst interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gekommen?
Ich habe das ganze Projekt 5 Monate lang vorbereitet. Ich habe zuerst einzelne Kontakte gehabt zu Umweltschützern in Japan, zu Journalistenkollegen in Tokio, aber auch zu Gewerkschaften. Und diese 3 Gruppen haben mich dann unterstützt und haben gesagt, jawohl, wir finden das Projekt interessant. Jawohl, es muss berichtet werden, was hier passiert. Und diese 3 unterstützenden Gruppen haben dann auch die verschiedenen Interviewpartner gefunden und haben meine Wunschliste mehr oder weniger in so eine Art Produktionsplan umgesetzt, dass wir dann wirklich genau die Leute interviewen konnten, die auch was zu sagen hatten.
Ja. Hattest du Kontakt zu deutschen Journalisten, die in Japan recherchieren und arbeiten?
Ja, hatte ich auch. Zum Beispiel der Philipp Abrisch vom NDR-Team, der ist inzwischen der Studioleiter in Tokio. Der hat mir geholfen, auch in eine TEPCO-Pressekonferenz reinzukommen. Also da war sehr viel Unterstützung da, aber es ging mir, wie gesagt, darum, möglichst unabhängig zu arbeiten, damit ich die Schwerpunkte selber setzen konnte.
Wie hast du dich da verständigt?
Ich hatte immer Menschen um mich, die entweder Englisch oder Deutsch gesprochen haben, also Japaner, die eine der beiden Sprachen gesprochen haben, und insofern war ich da bestens umsorgt und bestens unterstützt.
Wie kamen deine Recherchen in Japan an? Also war da eine große Offenheit? Endlich kommt jemand und fragt uns mal, oder gab es da Widerstände?
Es war zwiegespalten. Zum einen gab es Menschen, die gesagt haben, wir würden gerne allmählich diesen Unfall und diese schrecklichen Folgen vergessen. Wir möchten gerne zurück in ein normales Leben, wie wir es vor dem Unfall hatten. Diese Menschen übersehen, es geht nicht. Es gibt kein Zurück. Man kann nicht auf die verstrahlte Farm zurück. Man kann nicht den verstrahlten Fisch fangen, als sei nichts gewesen. Und es gibt eine andere Gruppe, die sagen, die Menschen außerhalb Japans insbesondere, die müssen darüber informiert werden, was hier passiert. Und diese Menschen insbesondere waren sehr, sehr auskunftsbereit, aber auch aus der ersten Gruppe Menschen, die zuerst gesagt haben, ach nee, wir wollen es vergessen, wir wollen es verdrängen. Letztendlich haben wir die auch aufschließen können und sehr, sehr interessante Informationen bekommen.
Ja, dieser Anspruch, wieder zurückkehren zu wollen in die Normalität, ist durchaus verständlich.
Ja.
Ich habe in deinem Buch gelesen, dass es da aber auch Ängste gibt, die das begründen, die schon sehr alt sind. Also nach den Atombombenabwürfen gab es auch schon mal so einen Effekt. Vielleicht kannst du darüber noch mal kurz was erzählen.
Du meinst, dass letztendlich geschwiegen wurde über die Dinge, genau, die dort passiert sind? Gut. Es war 1945, kurz nach dem Abwurf der beiden Atombomben auf Nagasaki und auf Hiroshima, als die amerikanischen Besatzungstruppen dann an Land gingen. Japan hatte kapituliert und eine der ersten Amtshandlungen von diesen US-Besatzungstruppen war, den Journalisten und den Ärzten zu verbieten, über die Folgen der Atombombe zu berichten. Das heißt, die Tageszeitungen durften nichts schreiben, die Radiosender durften nichts darüber senden und die Ärzte durften keine Studien anfertigen. Es ging einfach darum, die Atombomben so ein bisschen aus diesem Umkreis der schrecklichen Massenvernichtungsmittel und Massenvernichtungswaffen wegzurücken. Und zum anderen ging es den Amerikanern darum, später Schadenersatzforderungen abzuwenden. Mhm. Und heute ist es ähnlich. Heute sagen die Überlebenden der Atombombe, die es noch vereinzelt gibt, die Presse schweigt ebenfalls wieder und auch die Ärzte sind nicht so engagiert, wirklich Studien herauszubringen, in denen irgendwelche Gesundheitseffekte wirklich dargelegt werden. Es wird ein Mindestmaß gemacht, aber es ist wieder so ein mediales Schweigen, ein Nebel über dem Lande und insofern gibt es da sicherlich Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja.
Gibt es da keinen investigativen Journalismus?
Den gibt es schon, aber die haben es sehr, sehr schwer. Es gibt die sogenannten Presseclubs, das heißt, man muss akkreditiert sein, um zu Pressekonferenzen eingeladen zu werden. Das ist noch sehr viel schärfer als bei uns hier in Deutschland. Und wer in Ungnade fällt oder wer kritisch recherchiert gegen ein Unternehmen oder gegenüber einem Ministerium zum Beispiel, der wird teilweise vom Informationsfluss ausgeschlossen. Mhm. Und insofern überlegt sich ein Journalist doppelt und dreifach, riskiere ich das? Und es gibt zwar inzwischen eine Handvoll kritischer Journalisten, aber die haben es sehr, sehr schwer in Japan. Insbesondere auch seitdem dieses neue Geheimhaltungsgesetz in Kraft getreten ist.
Ja, gut, dass du das erwähnst. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Also wie weitreichend ist das? Was geht man für ein Risiko ein, wenn man Informationen in die Öffentlichkeit gibt?
Ja, im Dezember letzten Jahres hat das Parlament letztendlich mit großer Mehrheit beschlossen, ein Geheimhaltungsgesetz zu verabschieden. Und darin heißt es, dass unangemessene Recherchemittel im Falle von geheimhaltungswürdigen Informationen mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden können. Mhm. Es geht nicht explizit um die Atomanlagen, es geht auch um Rüstungsprojekte, die vielleicht dort doch in Japan irgendwo zu finden sind. Aber letztendlich ist dieses Gesetz so schwammig formuliert, dass viele Menschenrechtler und viele Rechtsvertreter international sagen, das ist eigentlich eine Art Mini-Ermächtigungsgesetz, um unbequeme Journalisten und Menschen, die unbequeme Fragen stellen, zum Schweigen zu bringen. Mhm. Und das Interessante war, dass das Gesetz so schwammig formuliert ist, zum Beispiel, was ist nun geheim? Genau. Dass in einer Fragestunde des Oberhauses diese Frage gestellt wurde von einer Abgeordneten und dann hieß es, es unterliegt der Geheimhaltung, was nun als geheim verstanden wird. Also da hat sich die Katze wirklich in den Schwanz gebissen, mehr oder weniger. Und interessant ist aber, dass seit diesem Gesetz die Informationen spärlicher fließen aus Japan. Ich selber bekomme nicht mehr die Informationsmenge und Informationstiefe. Also das Gesetz zeigt schon Wirkung. Hm.
Und gibt es da irgendwelche Untergrundbewegungen, die über Foren im Internet oder andere Kommunikationskanäle tatsächlich was an die Öffentlichkeit bringen oder ist das komplett still geworden?
Es gibt noch vereinzelte mutige Leute, die auch verstärkt natürlich die elektronischen Medien nutzen. Das heißt, Blogs oder Internetforen und ähnliche Dinge sind wirklich sehr begehrt, wenn es darum geht, die Informationen weiterzugeben. Aber die Menschen werden wirklich sehr viel, sie sind eingeschüchtert. Also sie werden eher passiv, teilweise lethargisch. Und investigative Journalisten haben es wirklich im Moment sehr, sehr schwer.
Das Buch Fukushima 360 Grad kann direkt beim Autor bestellt werden, www.neureuters.de. Der Preis beträgt, versandkostenfrei, 29,80 Euro. Häusliche Gewalt gegen Frauen ist leider auch ein Thema in Flüchtlingswohnheimen. Die schwierige räumliche Situation und die große psychische Belastung verstärken eher noch die Rahmenbedingungen für häusliche Gewalt. Ein neuer Newsletter richtet sich nun speziell an Frauen und Aktive in der Flüchtlingsarbeit. Er will Flüchtlingsfrauen ermutigen, sich aktiv Schutz vor der Gewalt zu suchen. Hiesige Frauenhäuser beispielsweise sollen auch Flüchtlingsfrauen in ihren Räumen aufnehmen. Radio Dreigland sprach mit einer Vertreterin von Women in Exile.
Das Ziel von diesem Newsletter ist, die Probleme von Frauen hier herauszubringen und auch gleichzeitig Informationen zu Frauen in Heimen zu geben. Und auch die andere Ziel ist, dass über die Probleme von Frauen zu Aktivisten Informationen geben, die Frauenaktivisten, dass sie wissen, welche Probleme gibt für Frauen in den Heimen. Das ist das Ziel von diesem Newsletter, dass Probleme von Frauen, die Informationen für Flüchtlingsfrauen und auch Informationen für die Aktivisten.
Also ihr wollt die Aktivisten informieren und die Flüchtlingsfrauen sollen sozusagen wissen, dass sie mit ihren Problemen zu Women in Exile kommen können. Habe ich das richtig verstanden?
Für Flüchtlingsfrauen, wir haben, wie Sie hier sehen, wir haben über die Dublin 2 Information. Das ist sehr wichtig für alle Flüchtlings in den Heims und auch besonders für Flüchtlingsfrauen, dass sie Informationen bekommen leichter von dieser Newsletter, dass, warum es geht und was sie können, wie sie sich schützen können. Das sind die Informationen in alle unserer Newsletter. Wir haben verschiedene Informationen über die Richter, dass die Flüchtlingsfrauen bekommen. Und auch die andere hier, wir haben in jeder Edition, wir haben eine Geschichte von einer Frau, die hat Probleme in der Heim. Und wie hat sie diese Probleme gelöst? Also wir haben gedacht, wenn wir über die schreiben hier, dass das macht die andere Frauen mutig über seine Richter zu denken und sie auch kämpfen für seine Richter. Ja, und gleichzeitig, wir fordern auch mit dieser Newsletter für die Regierung, dass was ist falsch in dieser, die Rolle, oder wie sagt man, ich weiß nicht auf Deutsch, was in dieser Richter gibt, dass es diskriminiert. Und das muss geändert werden. In dieser Edition, wir haben auch eine Geschichte von einer Frau, dass sie sucht Helfer in einem Frauenhaus, aber sie hat diese Hilfe nicht bekommen. Und das, wir haben gedacht, das ist etwas falsch, dass diese Regierung macht. Und deswegen, wir haben diese Geschichte hier geschrieben und am Ende, wir haben geschrieben, das ist falsch, wie die Regierung reagiert mit den Frauen, weil alle Frauen, alle Menschen haben das Recht zu Schutz werden vor die Gewalt und das muss keine Limits für Flüchtlingsfrauen sein, weil wir denken, dass die Domestic Violence, häusliche Gewalt gibt in ganzen Ländern. Aber wir denken, dass es Flüchtlingsfrauenkreis, das ist mehr, weil wenn jemand kommt neu in ein neues Land und besonders wohnt in dieser Wohnheimen und das mit dieser besonderen Problemen, die Chancen zu häuslicher Gewalt geht mehr als die anderen Frauen. Deswegen die Frauen brauchen vielleicht mehr Helfer und das finden wir sehr schlecht, wenn eine Flüchtlingsfrau einfacher kann nicht diese Helfer bekommen von Safe House, von den Frauenhäusern. Deswegen, ja, wir haben die Geschichte hier geschrieben und wir haben die Flüchtlingsfrau gesagt, dass du hast Recht, einen Platz in einem Frauenhaus bekommen. Du musst für seine Recht kämpfen und das wird möglich. Das ist die Ziel von unserer Newsletter.
Der Newsletter von Women in Exile erscheint in deutscher und englischer Sprache. Erhältlich ist er im Internet unter www.women-in-exile.net. Damit sind wir am Ende von ZIPFM am heutigen Dienstag, dem 25. Februar. Am Mikrofon war Andreas Reimann. Ich sage Tschüss und einen schönen Abend.